NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. September 1972. Das Außensteuergesetz wird verkündet.
Sieh nach, wer es ist.
Okay, Chef. Unser Mann.
Kommt rein und schließt die Tür ab. Also, ich erkläre jetzt noch mal den Plan. Mhm. Fehler dürfen nicht passieren, ist das klar? Der Tag X ist der 24. Erster Schritt. Die Villa La Carmagnola am Luganer See wird von unserer Schweizer Gesellschaft offiziell erworben. Guido, das ist deine Aufgabe.
Ja, ich weiß.
Zweiter Schritt am Tag X plus 5. Die Rottmann GmbH wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Schritt 3 und 4. Umzug von Herrn Rottmann in die Villa La Carmagnola. Dann Verkauf seiner Papiere. Werden diese beiden Schachzüge zeitlich richtig koordiniert, dann kann der Veräußerungsgewinn vollkommen steuerfrei auf die Konten unserer Züricher und Luganer Banken transferiert werden. Gewinn dieses Unternehmens rund 250 Millionen D-Mark an ersparten Steuern. Ein Profit, der jeden Einsatz lohnt.
Na also, an die Arbeit. Wir verlassen das Haus in Abständen von 10 Minuten. Guido, du gehst als Erster.
Immer ich.
Nein, so ein konspirativer Gangster-Coup im Stil der Edgar-Wallace-Filme ist gar nicht nötig, um den deutschen Fiskus um 250 Millionen zu erleichtern. Das geht in den 60er Jahren auch ganz legal. Kaufhauskönig Horten macht es vor.
Helmut Horten hat durch die Arisierung jüdischen Vermögens großes Vermögen erworben. Er wurde durch die gleichnamige Kaufhauskette zu einem Millionär und beschloss dann, Ende der 60er Jahre in die Schweiz auszuwandern.
Markus Mainzer vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
Ab 1969 verkaufte er seine Anteile für insgesamt 1,2 Milliarden D-Mark, auf die er keinen Cent deutsche Steuern bezahlt hat, weil er in der Schweiz seinen Wohnsitz genommen hatte.
Der Fall Horten empört die ganze Bundesrepublik und führt zum ersten Versuch, mit einem Außensteuergesetz die Steuerflucht zu bekämpfen, die in den 50er und 60er Jahren zunehmend zum Problem geworden ist. In der Schweiz ist das strikte Bankgeheimnis schon seit den 30er Jahren Geschäftsmodell. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelten allerdings in der ganzen westlichen Welt zunächst strikte Kapitalverkehrskontrollen nach den Lehren des britischen Ökonomen John Maynard Keynes. Die sollen sowohl Steuerflucht als auch Krisen durch internationale Finanz- und Währungsspekulation verhindern.
Und genau dieses Korsett strenger Regulierung des Bankensektors begann 1955 aufgeweicht zu werden, weil eine britische Bank in London begann, US-Dollar-Kredite anzunehmen und weiterzugeben an Nicht-Briten. Und die Bank of England hat damals entschieden, das laufen zu lassen, weil man hoffte dadurch eine Stärkung des Finanzstandorts London, eine Rückkehr der Weltbedeutung des britischen Pfundes zu unterstützen.
So entsteht nach und nach das System der Steueroasen. Für Privatpersonen mit großen Vermögen wird es wieder möglich, Geld unkontrolliert in die Schweiz oder Liechtenstein, aber auch in britische Überseegebiete zu transferieren. Dazu muss man nur, pro forma oder tatsächlich, übersiedeln in eine solche Steueroase. So wie manch wohlhabende bundesdeutsche Prominenz.
Hildegard Knef,
Roy Black,
Nadja Tiller und Walter Giller,
Kurt Jürgens,
Oswald Kolle.
Auch Großunternehmen nutzen diese neuen Möglichkeiten und gründen in Niedrigsteuerländern sogenannte Basisgesellschaften. Tochterfirmen, die zwar nichts produzieren, bei denen dank fiktiver Transfergeschäfte aber die Gewinne landen. Auch bei diesen Briefkastenfirmen schaut der deutsche Fiskus in die Röhre. In der Bundesrepublik realisiert die Öffentlichkeit erstmals 1964, welche Summen dem Land so jedes Jahr verloren gehen. Helmut Debattin, Referent im Bundesfinanzministerium, hat damals einen ersten Bericht zur Steuerflucht zusammengestellt und appelliert öffentlich an die Moral der Flüchtlinge.
Jedes Gesetz hat Lücken und diese Lücken werden ausgenutzt. Aber ich würde Ihnen durchaus auch sagen, dass derjenige, der eine Gesetzeslücke ausschlachten will, mit sich selbst einmal ins Gericht gehen sollte, ob das wirklich im letzten Sinne gesetzestreu ist.
In den nächsten 5 Jahren geschieht nichts. Der damalige Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß lässt lediglich eine Kommission gründen, offenbar um das Thema auf die lange Bank zu schieben. Und so wächst der jährliche Verlust durch Steuerflucht auf 5 Milliarden Mark. Erst der Wahlsieg der sozialliberalen Koalition wird daran etwas ändern. Bundeskanzler Willy Brandt verspricht 1969 in seiner berühmten Regierungserklärung, nicht nur mehr Demokratie zu wagen, sondern auch mehr Steuergerechtigkeit. Der Spiegel schreibt:
20 Jahre lang hatten die CDU-CSU-Regierungen in Bonn so gut wie nichts gegen die Neotessiner unternommen. Erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik startet die Bonner SPD-Regierung jetzt den ernst gemeinten Versuch, die Landesflucht der Steuergelder zu stoppen.
Sie sind sogar noch stolz darauf, in der Bundesrepublik keine Steuern zu zahlen. Es lässt sie kalt, dass Millionen kleiner Leute mit ihren Steuern, die wehtun, die Lebensfähigkeit unseres Landes sichern,
sagt Alex Möller, erster sozialdemokratischer Finanzminister über die, die sich von der Steuer absetzen, und lässt Maßnahmen ausarbeiten, ganz ohne, wie bis dahin üblich, vorher Wirtschaftsvertreter zu fragen.
Bei konzerninternen Finanztransfers sollen künftig Marktpreise gelten. So werden Scheingeschäfte mit Briefkastenfirmen sinnlos.
Privatpersonen bleiben auch nach Umzug in Steueroasen noch 10 Jahre in der Bundesrepublik steuerpflichtig. Mit allem, was sie in Deutschland verdienen.
Wenn sich Firmeninhaber wie Helmut Horten in Niedrigsteuerländern ansiedeln, müssen sie zunächst alle Unternehmensanteile in Deutschland versteuern. Ob sie die dann wirklich verkaufen oder nicht.
Mancher versucht, vor dem Inkrafttreten neuer Gesetze noch rasch sein Schäfchen ins Trockene zu bringen. Steuerfluchthelfer wie der Stuttgarter Immobilienhändler Constructa legen Prospekte in der ersten Klasse der Deutschen Bahn aus.
Der TEE Rheingold fährt täglich durch Deutschland nach Lugano. Bringen Sie Ihr Geld in Sicherheit.
Und die Wirtschaft schäumt. Flickgesellschafter Otto A. Friedrich.
Solche Überlegungen führen direkt aus der Marktwirtschaft heraus und leiten einen Zerstörungsprozess ein, der unsere gesamte freiheitliche Demokratie in Frage stellt.
Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen.
Kontert der Politgrafiker Klaus Steck mit seinem berühmten Plakat für die SPD im Bundestagswahlkampf 1972. Doch vor allem der SPD-Koalitionspartner FDP drängt darauf, Wirtschaftsvertreter vor der Verabschiedung eines Außensteuergesetzes einzubeziehen und kann sich 1971 damit durchsetzen.
Aus der Erfahrung heraus ist es natürlich sehr riskant, bei der Ausgestaltung von Gesetzen, die gegen Steuervermeidung Wirkung entfalten sollen, dann die Betroffenen mit an den Tisch zu bitten.
Hauptargument der Unternehmer: Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft werde leiden, weil Kapitalgeber künftig einen Bogen um das Land machen könnten. Tatsächlich erreichen sie deutliche Änderungen in ihrem Sinn.
Eine Schonfrist von 3 Jahren wird eingeführt, in der Steuerflüchtlinge ihr Kapital straffrei nach Deutschland zurückbringen können.
Das neue Außensteuergesetz gilt nicht, wie von der SPD geplant, rückwirkend. Wer schon im Ausland ist, kann also nicht mehr zur Kasse gebeten werden.
Für reale Auslandsinvestitionen bekommt die deutsche Wirtschaft erhebliche Steuererleichterungen.
Die Beratungen mit den Steuerexperten der Wirtschaft trugen zur Versachlichung, zur Korrektur sowie Abrundung des ersten Entwurfs bei.
Urteilt die wirtschaftsnahe Welt. Da können auch CDU/CSU zustimmen. Das Außensteuergesetz wird im Bundestag einstimmig beschlossen und am 8. September 1972 erlassen. Finanzminister Möller ist da bereits zurückgetreten und vom wesentlich wirtschaftsfreundlicheren Superminister Karl Schiller ersetzt worden. Trotz mancher Schwächen entfaltet das neue Außensteuergesetz in den 70er Jahren durchaus Wirkung. Vorübergehend.
Im Großen und Ganzen ist es sicherlich so, dass viele der erlassenen Maßnahmen einzelne Fluchtwege verhinderten oder erschwerten zumindest, aber dass natürlich dann an anderen Stellen Alternativen entstanden sind. Also das ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel, das in Gang gekommen ist weltweit, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern lässt sich das beobachten.
Denn das System der Steueroasen selbst ist inzwischen etabliert. In den 80er Jahren erreichen sowohl die Steuerflucht von wohlhabenden Privatpersonen als auch die Steuervermeidung von Großunternehmen neue Dimensionen.
Das hat sicherlich etwas mit der neoliberalen Wende zu tun in den Anfang der 80er unter Helmut Kohl, nachdem auch in den USA Reagan und in Großbritannien Thatcher an die Macht gekommen waren. Deutschland begann seine Strategie gegen Steueroasen ab den 80er Jahren zu verändern. Die Stoßrichtung war jetzt, dass man nicht nur dagegen vorgehen möchte, sondern dass man auch ein Stück weit vom Kuchen abbekommen möchte, dass man selbst zu einer Steueroase werden kann und möchte.
Neue Logik: Staaten haben nicht etwa gemeinsame Interessen im Kampf gegen Steuerflucht, sondern stehen in erster Linie im Standortwettbewerb gegeneinander und versuchen, Kapital anzuziehen. So wird in der Bundesrepublik 1984 etwa die Couponsteuer abgeschafft. Ausländer müssen Zinsen aus deutschen Staatsanleihen nicht mehr versteuern. Bei deutschen Banken landen jetzt zunehmend selbst Fluchtgelder aus anderen Teilen der Welt.
Pinochet aus Chile, Mobutu aus Zaire, Gaddafi in Libyen, Mubarak Ägypten, Saddam Hussein und Paul Biya in Kamerun hatten nachweislich Finanzbeziehungen in Deutschland.
International kommt das sogenannte Offshore-System in Gang. Kleine Karibikinseln wie die Cayman Islands oder die British Virgin Islands steigen in wenigen Jahren zu märchenhaftem Reichtum auf. In den USA selbst wird der Bundesstaat Delaware zur Steueroase. In Großbritannien sind es die Kanalinseln Jersey und Guernsey. Ein sich selbst beschleunigender Kreislauf.
Durch Steueroasen wurde die Konzentration von Vermögen massiv beschleunigt und vereinfacht. Und damit stieg auch die Nachfrage nach entsprechenden Anlagemöglichkeiten, die dann auch steuerbefreit sein sollten.
Nach der vorherrschenden ökonomischen Theorie müsste eigentlich die Bereitschaft, Steuern zu zahlen, mit zunehmendem Einkommen wachsen. Man kann es sich schließlich leisten. Doch weit gefehlt. Nicola Liebert vom Tax Justice Network.
Wenn man sich fragt, warum Leute immer reicher werden und trotzdem immer geiziger, dann kommt man in den Bereich der Psychologie, dass offensichtlich es überhaupt nicht glücklicher macht, immer noch mehr Geld zu haben, sondern noch mehr Geld als der andere zu haben. Das heißt, in dem Maße, wie ich mich an meinem Nachbarn messe und der hat halt noch mehr Geld und zahlt noch weniger Steuern, will ich das auch machen.
Immerhin. Die Finanzkrise von 2008, die wachsende Verschuldung der Industrieländer, vor allem aber aufsehenerregende Recherchen von Zivilgesellschaft und Medien, wie die Offshore-Leaks von 2013, haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass Maßnahmen gegen Steuerflucht bessere Chancen haben. Steuerhinterziehung von Privatpersonen, jährlicher weltweiter Schaden etwa 190 Milliarden Dollar, ist schwieriger geworden, seit über 90 Staaten, darunter auch Deutschland, ein Abkommen zum automatischen Datenaustausch der Steuerbehörden unterzeichnet haben. Finanzminister Schäuble 2014.
Steuerhinterziehung wird sich damit nicht mehr lohnen. Wir rücken gerade, was viele Menschen in den letzten Jahren zunehmend empört hat. Es ist eben nicht richtig, dass die allermeisten automatisch die Steuern vom Lohn und Gehalt abgezogen bekommen, während andere ihr Einkommen vor der Steuer im Ausland verstecken können.
Ein internationales Abkommen wurde unterzeichnet. Zwar sind Entwicklungsländer dort außen vor gelassen worden und es bleibt zu beobachten, ob die Reformen tatsächlich auch durchgesetzt und umgesetzt werden. Aber immerhin ist das richtige Rezept bereits in der Umsetzung.
Ganz anders bei der Steuervermeidung von internationalen Konzernen schaden jedes Jahr mindestens 500 Milliarden Dollar. Nahezu ungehindert schieben sich immer noch Apple und IKEA, BASF und VW so lange komplizierte firmeninterne Verrechnungsgeschäfte zu, bis der Großteil der Gewinne in Steueroasen und Niedrigsteuerländern landet. Ändern könnte das ein Country-by-Country-Reporting, wenn Firmen öffentlich machen müssten, in welchem Land welche Gewinne tatsächlich erwirtschaftet wurden, damit sie dort auch besteuert werden können.
Zurzeit verstecken Konzernbilanzen mehr, als sie aufdecken. Denn Konzerne haben weitgehende Freiheit dabei, wie sie diese Konzernbilanzen präsentieren. Und deshalb brauchen wir diese Öffentlichkeit, dieses Country-by-Country-Reportings. Und hier erleben wir, dass auch gerade Herr Schäuble die Koalition jener anführt innerhalb der Europäischen Union, die das verhindern möchte.
Denn dann müssten zwar ausländische Konzerne hierzulande angemessene Steuern zahlen, allerdings auch deutsche Konzerne im Ausland. Was also tun, wenn vermeintliche Standortinteressen mehr zählen als faire Besteuerung für alle? Da hilft nur mehr Transparenz, meint Markus Mainzer vom Internationalen Netzwerk für Steuergerechtigkeit.
Wenn es der Zivilgesellschaft und Journalisten gelingt, Einblicke zu nehmen darin, wie Konzerne Steuern bezahlen, dann entsteht politischer Handlungsdruck, auch die politischen Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen für Unterlassungen und für Handlungen in diesem Finanz- und Steuerbereich.
So etwa nach der Veröffentlichung der sogenannten Panama Papers 2016. Die Zeiten, in der einzelne Regierungen wie 1972 mit dem Außensteuergesetz etwas ausrichten können gegen Steuerhinterziehung, sind in der globalisierten Weltwirtschaft von heute vorbei. Umso wichtiger wird internationales Bürgerengagement für mehr Steuertransparenz. Damit in Zukunft die Steuersünder nicht mehr ganz so leicht ins Steuerparadies einziehen können wie in den letzten 30 Jahren.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an die Verkündung des Außensteuergesetzes am 8. September 1972. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.